Ja, auch von meiner Seite nochmal ein gesegnetes neues Jahr 2020. 2019 ist hinter uns und ich glaube, so manch einer würde sich freuen, man könnte den Schlüssel rumdrehen und denken, 2019 ist jetzt wirklich komplett abgeschlossen. Das ist Vergangenheit. Ja, vom Kalender her ist es Vergangenheit. Aber wir nehmen so manches mit in dieses neue Jahr hinein und da sind manche Dinge da, die mögen uns vielleicht ermutigen. Manche auch entmutigen. Ich wünsche uns, dass diese Predigt heute Morgen uns ermutigt, wie ein Neuanfang. Wir haben noch 361 Tage vor uns. Der heutige ist schon ein bisschen angebrochen. Und eine kleine negative Meldung für die Autofahrer, die Automatik fahren. Dieses Jahr dürft ihr nicht fahren, wir haben ein Schaltjahr. Wir haben also einen Tag länger. Und ich weiß nicht, wie das dann für dich ist, dieser eine Tag länger. Nutzt du ihn positiv? Nutzt du ihn negativ? Was wird dieser eine Tag mehr machen? Ich weiß nicht, bei 360, 365, 66, das ist ja schon fast sowas von Wurscht. Die Jahreslosung. Ich denke, die wird uns in den ersten Gottesdiensten ein wenig beschäftigen, wenn wir vielleicht auch nicht immer wieder erwähnen werden. Aber das Thema Glaube, das ist mir jetzt gerade so in der Beschäftigung mit diesen wenigen Worten, die wir in diesem Vers lesen, so groß geworden. Markus 9, 24, da steht: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich werde jetzt nicht das komplette Umfeld wieder beleuchten, wie ich das am Neujahrstag gemacht habe. Mir geht es nur um einige Aussagen hier raus und dann möchte ich dann dieses Thema weiter vertiefen. Können wir uns diese Verzweiflung vorstellen, die dieser Vater gehabt hat? Das kranke Kind, immer wieder Situationen, die ganz schwierig waren, von Arzt zu Arzt gelaufen. Jetzt ist er bei den Jüngern. Die Jünger können ihnen auch nicht helfen. Dann kommt Jesus um die Ecke. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das hat er nicht so leise gesagt, wie ich das jetzt sage. Er hat es rausgebrüllt. Ich glaube doch, aber hilf mir in meinem Unglauben. Hilf mir da raus. Hilf mir in dem Zweifel, den ich habe, dass hier irgendwas passieren könnte. Ich glaube, nur derjenige, der das so selber erlebt, der vielleicht 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag mit jemandem zusammen ist, der krank ist, vielleicht sein eigenes Kind begleitet, kann das nur nachempfinden, was es für diesen Vater bedeutet hat, ständig unter diesem Druck zu stehen, ich habe ein krankes Kind, ich will, dass sich diese Situation ändert. Vielleicht ist es bei dir nicht ein krankes Kind, vielleicht sind es ganz andere Situationen, die dich von Montag bis Sonntag begleiten, wo du sagst, wie komme ich aus dieser Situation raus? Wie schaffe ich es, da rauszukommen? Und dein einer Pulsschlag, der sagt, ja, ich glaube. Und auf der anderen Seite auch dieser Punkt, der dahinter steckt, ich habe schon so viel Negatives erlebt. Herr, ich stehe im Zweifel, hilf mir da raus. Und wenn wir diese Situation so sehen, dann kommt für mich die Frage auf, was glaubst du? Das ist Vergangenheit. Dieser Junge wurde geheilt, preis dem Herrn. Wir können Loblieder drauf singen, dass Jesus dort eingegriffen hat, dass Jesus Neues gemacht hat. Aber was macht das mit dir, was macht das mit mir heute in meiner Situation? Und ich denke, das ist das, was Gott ja damit haben will, dass wir Wort Gottes lesen und dass es in uns lebendig wird. Was glaubst du und weshalb glaubst du das? Wenn ich haben will, dass eine Situation sich verändert, dann habe ich auch eine Zielrichtung damit. Wenn ich gesund sein will, dann möchte ich als freier Mensch, als gesunder Mensch durch diese Zeit gehen. Und so glaube ich, hat der Vater hier mit dem Kind wirklich sein Glauben rausgerufen, aber auch gleichzeitig diesen Punkt, ich komme hier nicht weiter, ich merke, hier sind Grenzen, ich zweifle, hilf du mir, Jesus. Und dieses Spannungsfeld, das erlebst du, das erlebe ich auch. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du vielleicht schon für eine Situation betest und du merkst so gut wie nichts, dass sich hier was verändert. Und so wie wir das eben vor dem Lobpreis gehört haben, ist so manche Situation erst im Nachhinein wirklich zu besehen, wo man dann merkt, okay, da sehe ich schon Spuren, da hat Gott was getan. Da hat Gott mich gehalten. Wenn wir jetzt alle so einer nach dem anderen sagen würden, an welchen Stellen wir in der Rückschau Jesus erlebt haben, da kämen mir wirklich sehr, sehr viele Berichte zum Vorschein, bin ich fest und überzeugt. Wo der Glaube, der in uns gewirkt wurde, auch zur Umsetzung kam. Dennoch spüren wir, dass Dinge da sind, da beten wir und beten wir und es tut sich nichts. Ist doch die Realität, oder? So manch einer hat für seine Kinder gebetet, vielleicht auch die innere Zusage gehabt, ich werde sehen, dass sie zum Glauben kommen, und ist gestorben, ohne es zu sehen. Gebetet bis zum Schluss. Und Gottes Zeitpunkt mag dann vielleicht ein ganz, ganz anderer sein. Jesus kommt nach Nazareth, der Stadt, da kannten sie ihn. Da lebte Maria, die kannten sie. Da lebte sein Vater Josef. Und man hat ihn vielleicht auch als Zimmermann dort erlebt, wie er mit Holz gearbeitet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Jetzt kommt er als der, der im Dienst ist für seinen Vater. An verschiedenen Stellen hat er schon viel tun können. Aber hier kommt er nach Nazareth, dorthin, wo man ihn kennt, und er kann nichts tun. In Matthäus 13 lesen wir im Vers 57, so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Glaube, ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Basis in uns, damit überhaupt etwas passieren kann. Da, wo Unglaube ist, da hat Gott es ganz schwer, etwas zu tun. Jesus ging von dort weg, ohne dass er viel tun konnte. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Oder doch? Da gibt es so verschiedene Punkte. Auch der Zimmermann, der hat nicht studiert, der war nicht bei den Schriftgelehrten und hat sich großartiges Wissen herangeholt. Was kann von dem schon kommen? An anderer Stelle lesen wir, dass, ich meine, das war Philippus gewesen, der sagt, was kann von Nazareth denn Gutes kommen? So waren Vorbehalte da gegenüber Jesus, die die Menschen daran hinderten, zu glauben. Und ich bin davon überzeugt, kein einziger dieser Vorbehalte wurde von Jesus überhaupt geliefert. Unglaube kann ein Grund dafür sein, dass Gott nicht handeln kann. Er möchte, dass wir im Glauben auf ihn zukommen. Heute wird ja häufig Glauben und nicht wissen, so gegenübergestellt. Das, was ich glaube, ja, das sehe ich halt nicht. Gestern eine Meldung gelesen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie alt unsere Erde ist, angeblich soll die 4,6 Milliarden Jahre alt sein. Das ist schon richtig lange, lange Zeit. Was sind da 366 Tage von diesem Jahr? Und es gibt wohl verschiedene Messmethoden, an denen man das so feststellen kann. Und in Australien gibt es eine Universität, die hat sich mit dem Thema weiter beschäftigt. Und da gibt es wohl Kratermessungen, an denen man dann irgendwas messen kann, wo dann also Einschläge von außen gewesen sind. Und man hat festgestellt, dass an diesen neuen Messungen die Erde viel jünger sein muss. Man weiß jetzt, dass da ein Unterschied besteht, aber was das jetzt auf die Gesamtberechnungen ausmacht, das weiß man noch nicht. Bis jetzt war die Wissenschaft davon ausgegangen, die Erde besteht seit 4,6 Milliarden Jahren. Da kommt also eine kleine Universität an und sagt, irgendwas stimmt an unseren Berechnungen nicht. Die aktuellen Messungen deuten darauf hin, es muss anders sein. Ich bin mal gespannt, was dann als nächstes für einen Wert rauskommt. Angeblich wäre sie nicht so alt. Was stellen wir fest? Auch die Wissenschaft hat nicht immer nur Fakten. Auch sie müssen Glauben investieren an das, was sie gerade zusammenstellen. Und dann stellt man uns, die wir an Jesus glauben, manchmal als naiv dar. Schön, wenn es dir hilft. Ja, mir hilft's. Weil ich glaube, dass wir viel, viel mehr Tatsachen auf unserer Seite haben, als die Wissenschaft auf ihrer Seite hat. In Hebräer 11 lesen wir so einen schönen Abschnitt. Es ist übrigens sehr ratsam, dieses Kapitel wiederholt zu lesen, weil es sehr glaubensmotivierend ist. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Jetzt sollte eigentlich der Vers 3 kommen. Erwin, kannst du bitte weiterschalten? Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben, durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Das geht ja noch so ein. Aber es geht dann weiter. Worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Herausforderung für dich, für mich, dass da Tatsachen gelegt sind, an die wir glauben dürfen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, niemand war bis jetzt tot, ist wiedergekommen. Doch, Jesus ist wiedergekommen. Er lebt. Er ist wieder aufgefahren zum Vater. Und da gibt es klare Fakten für uns, auf die wir uns zurückberufen dürfen. In dem gleichen Kapitel, Vers 6, heißt es, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich behaupte, dass es kaum etwas anderes gibt, was so vom Feind zerstört werden soll, wie dein Glaube an den lebendigen Gott. Der wird torpediert. Dein Glaube, dass du erlöst bist, das wird immer wieder angefochten. Dein Glaube, dass du Kind Gottes bist, wird immer angefochten. Und ich weiß von alt gewordenen Menschen, die plötzlich Zweifel haben daran, ob sie Kinder Gottes sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich möchte es mir nicht vorstellen wollen. Aber wo der Feind massiv reinkommt, da liegt man vielleicht schon schwach, krank, kommt nicht richtig in die Gänge. Und dann kommt der Feind noch und sagt, was war das eigentlich mit deinem Glauben? Du wirst sterben wie jeder andere. Und dann sich darauf besinnen, ich bin Gottes Kind. Ich bin erlöst. Er hat für uns bezahlt, haben wir eben gesungen. Ich fand die Liedauswahl übrigens super. Er hat für dich, er hat für mich bezahlt. Und da fängt unser Glaube an, dass wir das für uns aufnehmen. Und da kommt der Feind und sagt, ach ja, komm, bist zwar Gottes Kind, aber das bisschen Sünde da, das kannst du doch zulassen. Er will alles tun, um uns von Jesus wegzuziehen. Er tut alles, um die Beziehung zu Jesus zu stören. Und ob es eine kleine Sünde oder eine große Sünde ist, den Unterschied macht Gott nicht. Die stört in der Beziehung. Und manchmal sind wir dabei und denken, na, das ist doch so ein großer Berg von Sünde. Wie sollen wir das verzeihen? Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn ich dann so von jemandem höre, dass er, das kann ich dir nie verzeihen. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass das Thema Vergebung in uns verankert ist. Auch das, was uns selbst angeht. Und ich meine, da fängt es häufig an, dass wir am schwierigsten haben, uns selbst zu vergeben, weil wir in Sünde gefallen sind. Aber bei Gott ist viel Vergebung, egal ob das eine kleine oder eine große Sünde ist. Und da beginnt doch schon unser Glaube. Mir ist die Schuld, mir ist meine Sünde vergeben. Jesus hat für mich bezahlt. Er hat einen unheimlich hohen Preis für dich und für mich bezahlt. Und deshalb dürfen wir glauben. In Römer 8, Vers 16 und 17, diese Verse dürfen wir uns auch ganz tief einmeißeln. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn du unsicher gemacht wirst, wenn der Feind dich bedrückt und bedrängt, dann beruf dich auf diese Verse. Dann beruf dich darauf, dass der Geist Gottes in dir dieses Zeugnis hineingegeben hat, du bist Gottes Kind. Ich muss meinen Kindern nicht immer wieder erzählen, dass sie meine Kinder sind. Das wissen die. Ist das so in dir auch verankert? Ich bin Gottes Kind. Dass der Papa das nicht immer wieder wiederholen muss, weil dieses Zeugnis in dir drinne steckt. Er hat es in dich hineingelegt und dieses Zeugnis, das ruft immer wieder neu Glauben aus. Und der Feind, der kommt und zweifelt, der sät, dann schick ihn weg. Hör lieber auf die Stimme von Jesus. In Johannes 10 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Glaubst du das? Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Und wenn noch so viele Zweifel ankommen, wenn noch so viel Anfechtung kommt, niemand kann dich aus der Hand von Jesus reißen. Wenn wir Kinder sind, sind wir Erben. Kennt das vielleicht? Ich fahre hinter einem Wohnmobil her und dann steht da in großen Buchstaben hinten drauf, wir verfahren gerade das Erbe unserer Kinder. Rente, Wohnmobil kaufen, Urlaub machen. Mag ja schön sein. Wisst ihr, Gott verfährt unser Erbe nicht. Das, was er dir zugesagt hat, nämlich die ewige Heimat, die bleibt dir erhalten. Stell dir vor, du hättest einen unheimlich reichen Freund. Und er hat in Spanien eine Finca, mit der er nichts mehr anfangen kann. Und er schenkt sie dir. Also bleib bitte noch hier, ihr habt noch keine Urlaubsstimmung, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ihr bekommt nicht nur den Schlüssel von der Finca, sondern ihr bekommt sogar eine Urkunde, in der drin steht, dass ihr der Besitzer seid. Und dann macht ihr euch auf und denkt, naja gut, dann fahren wir doch mal hin und gucken, wo die Finca ist, ob die so schön aussieht wie auf dem Bild. Und dann wollt ihr da einziehen, wollt euch eine schöne Zeit dort machen und ihr kommt dahin und da wohnt jemand anders drin. Kleine Überraschung. Was würdet ihr dann tun? Zweifeln an dem, was der Freund gerade gemacht hat? Hat er euch da einfach irgendwo so eine Urkunde kopiert, euer Namen reingeschrieben? Will er euch auf den Arm genommen haben? Nein, du hast die Besitzurkunde. Du kannst da reingehen, kannst aufschließen, kannst den Leuten sagen, ihr seid zu Unrecht hier drinne. Bitte macht Platz, das hier ist mein Haus. Diese Besitzurkunde weckt Hoffnung auf das, was dann gesehen wird. Der Glaube ist die Besitzurkunde für das, was uns irgendwann mal bevorsteht. Wir sind hier auf dieser Erde nicht Bürger, auch wenn wir Bürger sind, hier nach dem Staatsrecht. Aber wir sind hier Gäste, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das dürfen wir im Blickfeld behalten, müssen im Blickfeld behalten. Es steht in Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wird auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Dein Glaube ist wie die Besitzurkunde auf dieses Bürgerrecht im Himmel. Und das dürfen wir uns immer wieder neu vor Augen malen, dass wir da viel mehr in der Hand haben im Glauben. Da geht es um mehr als um Heilung. Da geht es um mehr als aus der Not herauszukommen. Bei dem Glauben geht es darum, die Rettung durch Jesus wirklich so in uns verankert zu wissen, dass wir wissen, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Egal, was hier auf dieser Erde passiert, ich weiß, wo es hingeht. Und das, was Jesus dir zusagt, das, was Jesus uns zusagt, das hält er ganz gewiss. Ich wiederhole das nochmal. Das, was Jesus uns zusagt, das hält er ganz gewiss. Was? Irgendwo habe ich einen Amen gehört. Geschwister, ich glaube, dass das viel, viel tiefer in uns verankert sein muss und sich in Freude ausdrücken muss. Während wir gerade die Lobpreislieder so gesungen hatten, dann, ich konnte eigentlich nicht ruhig stehen bleiben. Wenn dann vom Feiern gesungen wird, da ist für mich doch ein bisschen mehr Bewegung mit drin. Gut, wenn wir gleich ein bisschen das Mittagessen feiern, ist ja auch was Schönes, dann setzen wir uns hin. Das ist für die Suppe ein bisschen angenehmer, damit es unseren Mund noch trifft. Aber wenn wir doch hier im Saal sind und die Herrlichkeit des Herrn spüren, wenn wir ihn ehren, ihn loben, wenn wir die Freude an ihm zum Ausdruck bringen, dann darf da Bewegung sein. Ja, es ist nicht immer so, dass wir uns so explosiv freuen. Jetzt mag es vielleicht einer denken, das möchte ich bei dir mal erleben. Ja, es wird irgendwann mal passieren. Gott ist gut. Wir feiern heute das Abendmahl. Und auch da ist Glauben notwendig. Wir glauben, dass das, was Jesus für uns getan hat, sein Leiden, sein Sterben, dass es für uns heute wirksam ist und dass es uns in die Ewigkeit bringt. Wir würden dieses Mahl nicht feiern, wenn wir das nicht in uns hätten. Dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, wenn wir das nicht glauben würden, dass er für uns gelitten hat, dass er unsere Krankheiten getragen hat, dass er für deine, meine Sünden Blut vergossen hat, damit wir nicht in der Sünde sterben, sondern dass wir frei sind. Wenn wir das nicht glauben würden, bräuchten wir das Mahl nicht feiern. Aber Jesus hat damals die Jünger aufgefordert, und das geht durch die Jahrhunderte hindurch bis heute, dass wir das Mahl feiern sollen, bis er wiederkommt. Noch ist er nicht wiedergekommen, also werden wir es weiter feiern. Und wenn er wiedergekommen ist, das finde ich diese Trilogie, die in diesem Mahl drin steckt, dann werden wir es bei ihm weiter feiern. Ein Hochzeitsmahl, wie es auf dieser Erde keins gab. Trilogie, im Abendmahl haben wir die Vergangenheit, das, was Jesus getan hat, Wir feiern es heute und wir werden es mit ihm wieder feiern, wenn er wiedergekommen ist und uns zu sich geholt hat. Wir glauben, dass er wiederkommt. Das ist eine Aussage, die Jesus seinen Jüngern damals mitgegeben hat, in Verbindung mit dem Auftrag, mit dem Missionsauftrag hinzugehen, das Evangelium rauszutragen. Und genauso wird Jesus wiederkommen. Und bis er wiederkommt, solange wir leben, stehen wir im Prüfstand des Glaubens. Und der ist sehr, sehr unterschiedlich. Manch einer erlebt, wer weiß wie viele große Dinge. Vor wenigen Tagen ist Reinhard Bonnke gestorben, der Millionen Menschen gepredigt hat. Ich weiß nicht, wie viele Millionen wirklich zum Glauben gekommen sind und dran geblieben sind. Ich weiß nicht, wie viele Krankenheilungen durch seinen Dienst geschehen sind. Ein richtig, richtig bombastischer Dienst. Nicht vergleichbar mit dem, was ich mache. Und wisst ihr, ich will mich gar nicht vergleichen. Wir sollen uns auch gar nicht vergleichen, weil jeder ein ganz anderes Maß des Glaubens bekommen hat. Das Maß des Glaubens, was ich habe, ist das Paket, was Gott mir mit in den Weg gegeben hat. Und jeder von uns hat ein ganz anderes Maß mitbekommen. Manch einer hat ein riesengroßes Maß mitbekommen. Und der Himmel wird zeigen, von was dann mit in die Ewigkeit gekommen ist. Ich möchte uns heute Morgen motivieren, dass gerade da, wo vielleicht Situationen sind, die schwierig sind, und die haben wir alle, bei uns mehren sich gerade zu Hause auch die Gebetsanliegen, alleine schon für die Familie. Da mehren sich die Gebetsanliegen für uns als Gemeinde. Wir wollen im Glauben in dieses Jahr hineingehen. Und ich stelle dir die ganz persönliche Frage, was möchtest du am Ende des Jahres sehen von dem, was du heute glaubst? Ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken gemacht hast. Ich habe da so ein paar Ideen, was ich am Ende des Jahres sehen möchte. Ich weiß nicht, welche Ideen du hast. Geh mit diesen Ideen mit Gott ins Gebet. Lass diesen Glauben in dir verankert sein und in diesem Glauben geh durch dieses Jahr, die nächsten 361 Tage. Und wenn du vielleicht noch keine Idee hast von dem, was du am Ende des Jahres sehen möchtest, dann setz dich bitte hin und lass dich von Gott beschenken mit den Ideen. Guck jetzt nicht irgendwo in der Zeitung, im Internet, was man dann irgendwo vielleicht finden könnte. Da gibt es jede Menge Ideen. Aber ob das die Idee ist, die Gott für dich geplant hat. Und ich denke, es gibt viele, viele Situationen, wo wir Glauben investieren, wo Gott was ganz, ganz anderes im Plan hatte. Ich gehe nochmal zu diesem Beispiel von eben. Das Maß des Glaubens, was jemand anders hat, das fordert den vielleicht gar nicht raus. Und dich streckt das in einer Weise und du gehst darunter kaputt. Bleib bei dem Maß, was Gott dir gegeben hat. Und streck dich nicht nach Dingen aus, die Gott gar nicht für dich vorgesehen hat. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn hier vorm Hausplatz hier ein Toter liegt. Würden wir für Auferstehung beten, dass er wieder wach wird? Würden wir es sehen wollen? Ich weiß nicht, ob das Spurgeon war, der den Impuls hatte, da ist jemand gestorben, gerade in seinem Beisein. Und er hat ihn an die Wand gestellt und hat zu ihm gesprochen, dass er wieder leben soll. Er fiel wieder um. Er hat ihn aufgehoben. Ich glaube, das hat er dreimal gemacht. Dann blieb er wieder wach. Das passiert nicht jeden Tag. Jesus hat auch nicht alle, die gestorben sind, wieder zurückgeholt ins Leben. Und das dürfen wir im Blickfeld behalten. Noch ein Beispiel, da sitzt dieser Gelähmte 38 Jahre lang am Teich Bethesda. War Jesus nur das eine Mal da? Ich glaube, er war öfters da gewesen. Und dann war der Moment, wo Jesus eingreift. Dann kommt der Moment, wo Jesus heilt und wo er Neues macht. Noch da war dieser Schrei da gewesen. Hilf mir. Da wird dieser Glaube herauszukommen aus dieser Situation. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Spannungsfeld. Das möchte ich heute Morgen aufzeigen. Unser Glaube steht in einem Spannungsfeld. Unser Glaube steht in einem Prüfbereich. Wir sind herausgefordert, uns immer wieder an unser Fundament zu gründen. Und Jesus ist unser Fundament. Unser Fundament im Glauben. Und wenn er um die Ecke kommt, dann wird die Situation gesund. Manchmal dauert es ein halbes Jahr, manchmal noch länger. Aber in der Rückschau sehen wir dann, was Gott getan hat. Der Herr segne uns dabei. Lass dich bitte beschenken. Und vielleicht haben wir dann in 361 Tagen hier Zeugnisse von dem, was Gott im Laufe des Jahres getan hat. Rückblick auf ein Jahr, wo wir im Glauben ihn erleben durften, wo er uns weitergeführt hat. Noch intensiver wie in der Vergangenheit. Und lass uns da dranbleiben. Vater, ich danke dir, dass du alles zubereitet hast für uns. Du hast alles vorbereitet für uns, damit wir im Glauben stehen. Und du weißt um die Situation, die jeder Einzelne von uns hat. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen ganz besonders begegnest in seiner Situation, dass du Glauben wächst für mehr von dir und dass du dich verherrlichen kannst in uns und auch durch uns. Dass da, wo der Feind kommt und uns mit Zweifeln den Glauben rauben will, dass wir uns dem in deinem Namen entgegenstellen. Jesus, dass wir deinen Namen ausrufen, dass wir ausrufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, Jesus. Und ich danke dir, dass wir mit dir über diese Mauern hinwegkommen, dass Zweifel, dass Unglaube hinter uns gehören und dass der Glaube an dich uns so festigt und hält. So segne ich uns als Gemeinde, dass wir Glaubensschritte wagen, Glaubensschritte dir entgegenmachen und dich erleben noch mehr und mehr. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist und aus deinem Reichtum gibst und dass du jeden ganz besonders und ganz individuell beschenken willst. Ehre dir dafür. Amen.